Das gibt's nicht so oft. Ein Kammermusikensemble, das seit 3 Jahrzehnten in gleicher Besetzung spielt, über die Jahre hinweg dann auch noch viele Musikpreise abräumt, ein umfangreiches Repertoire spielt. Das ist das 1995 an der Karlsruher Musikhochschule gegründete Fauré-Quartett. Und das feiert jetzt mit einer großen Konzerttournee durch Europa seinen 30. Geburtstag und kommt dabei auch bei uns im Sendegebiet vorbei. Wir konnten anlässlich des morgigen Konzerts in Trier vorab mit der Geigerin Erika Geldsetzer und dem Pianisten Dirk Mommerz sprechen. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben und es klappt.
Ja, vielen Dank.
Hallo.
Vom studentischen Projekt sozusagen über die Jahre zum international renommierten Ensemble, das auch heute noch in, ich habe es erwähnt, der gleichen Besetzung spielt. Wie hält man das so lange miteinander aus? Ist das einfach die gemeinsame Liebe zur Musik?
Ja, also das werden wir natürlich oft gefragt, wie macht man sowas miteinander 30 Jahre lang? Und ich glaube, ein Geheimnis in dem Sinne gibt es nicht. Wir haben, ich glaube, heute auch nach 30 Jahren immer noch die gleiche Motivation und den gleichen Enthusiasmus, einfach die Musik, die wir finden, die Stücke, die wir spielen, so tief wie möglich zu ergründen und haben im Prinzip alle das gleiche Ziel, nämlich die beste und schönste Kammermusik zu machen, die wir machen können.
Meine Nachfrage wäre ganz praktisch, weil Sie ja alle auch Ihr jeweiliges Instrument unterrichten und auch anderweitig konzertieren. Wie sind Sie da in Kontakt? Gibt es die Chatgruppe Fauré-Quartett oder schreibt man sich Mails oder ruft man sich immer gegenseitig regelmäßig an?
All of the above.
Alles.
Man darf nicht vergessen, als wir uns gründeten, das war 1995, da war ja von WhatsApp, von Chatgruppen, diese Wörter, die gab es noch gar nicht. Und ich frage mich heute, wie haben wir uns zum Proben verabredet?
Also in den ersten 5 Jahren haben wir natürlich auch am gleichen Ort gewohnt. Das hat es ein bisschen leichter gemacht.
Das glaube ich. Haben Sie, was mich persönlich interessiert, eigentlich mal die Namensgebung bereut? Also klar, die Quartette von Fauré, ein Lieblingsquartett von Ihnen, haben Sie dann auch eingespielt, öfter aufgeführt. Aber das Repertoire, was Sie spielen, ist ja super weit gefasst. Nicht, dass man jetzt denkt, Sie spielen nur französische Quartettmusik.
Die Frage, ob wir es bereut haben, das ist schön, aber das haben wir niemals, weil wir werden diesen beiden Quartetten niemals untreu werden. Und ich finde es persönlich einen wahnsinnig schönen Namen eigentlich.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Wenn Sie jetzt den Reiz des Sounds eines Klavierquartetts mal beschreiben, so ganz generell, was Klangfarben und Zusammenspiele angeht, was ist das Einmalige und das Besondere an dieser Kombi der Instrumente?
Ja, ich meine, wir haben ein riesiges Spektrum. Das haben wir vor allem auch bei den Quartetten von Brahms gemerkt, dass es von individuellen und intimen Klangspektren bis hin zum größten Orchester alles dabei sein kann, wenn die Mischung stimmt. Und zum Beispiel heute gerade slawische Tänze von Dvorak ausprobiert in einer eigenen Bearbeitung für uns, die wir auch demnächst aufnehmen werden. Und haben auch wieder festgestellt, diese Mischung aus 3 Streichern und Klavier, damit kann man so viel Unglaubliches machen. Man hat die 3 Streicher, die ein Streichtrio oder auch Streichquartett mit gewissen Doppelgriffen imitieren können. Wir haben das Klavier, was in Sonatenform, wenn es um 2 Leute geht, um Klaviertrio, ist es einfach alles dabei im Spektrum. Und wir haben das lieben gelernt, weil wir damit eben auch experimentieren konnten und die Extreme wirklich ausreizen konnten und haben dann gemerkt, boah, damit kann man echt viel machen.
Und die speziellen Herausforderungen dieser Kombi, also was mich erstmal interessieren würde, sofort, alle 3 Leute dürfen mit ihren Instrumenten reisen, nur du musst dich immer auf einen neuen Flügel einstellen. Ist das kein Problem, weil man das irgendwie eh gewohnt ist oder muss man dann auch immer den Klang bei sowas Intimem wie diesem Ensemble anpassen?
Das Instrument im Quartettspiel beim Reisen ist tatsächlich die größte Herausforderung für unseren Klang. Dazu kommt die Akustik von den einzelnen Räumen, wo wir spielen. Wir müssen uns immer neu drauf einstellen. Aber die Klaviere sind ja so unterschiedlich. Mhm. Manchmal hat man ein unglaubliches Glück und da steht der schönste Flügel, den man sich vorstellen kann. Dann hat man aber auch Instrumente, die entweder vernachlässigt wurden oder die einfach nicht das Potenzial haben, was ein richtig guter Flügel hergeben kann. Und das geht gar nicht um Lautstärke, es geht einfach um Klangfarben, um Kontrolle, technische Qualität. Und ja, das ist so ein bisschen mein Schicksal. Ich habe manchmal gute Tage, manchmal schlechte Tage. Am Ende ist es eigentlich egal, welches Instrument man spielt natürlich. Man muss eine klare Klangvorstellung haben und an der arbeiten wir zu viert. Auch an der Klangvorstellung mit dem Klavier zusammen. Also dass die Mischung, was ja eigentlich auf den ersten Blick ein Ding der Unmöglichkeit wäre, Streicher und Klavier in eine gemeinsame oder eine sich ergänzende Klangfarbe zu verwandeln. Das ist ein Projekt, das wir jetzt seit 30 Jahren ausüben, dem wir nacheifern. Und da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, ein unglaubliches Abenteuer zu erleben mit Farben, die man tatsächlich auch in keiner anderen Besetzung so hinkriegen kann. Weder im Orchester noch im Klaviersolo.
Sie waren ja Vorreiter in der Gattung Klavierquartett und das Repertoire ist total vielseitig. Ich sehe Peter Gabriel, ich sehe neue Musik von Hosokawa, jetzt Dvorak. Diese Repertoireauswahl, ist es eine Teamaufgabe oder gibt es da eine treibende Kraft bei Ihnen?
Nee, ist auf jeden Fall eine Teamaufgabe und ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir einen relativ ähnlichen Geschmack auch haben. Das heißt, so wenn wirklich einer von uns strikt gegen ein Stück ist, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das auch nicht gespielt, weil dafür haben wir zu viel Repertoire-Möglichkeiten, dass wir nicht einen quasi übergehen müssen. Also das ist wirkliches Teamwork und manchmal brennt jemand für ein Stück und kann dann den anderen überzeugen. Und das ist für mich auch eine der Sachen, die mir am meisten Spaß macht, dieses Entdecken von Repertoire, Sachen auf mich zukommen lassen und gucken, was die anderen so anbringen.
Da muss ich ja tatsächlich ergänzen, dass wir auch das Glück haben, dass jeder von uns Vieren flexibel genug ist, um sich auch gerade mittel- oder langfristig von einem Repertoire überzeugen zu lassen, wo er am Anfang nicht so überzeugt war. Und umgekehrt übrigens auch. Es gibt eine anfängliche Begeisterung und wenn man dann das Stück ein paar Jahre spielt, denkt man irgendwann, jetzt lassen wir es doch mal ein bisschen liegen. Am Ende sind wir uns tatsächlich eigentlich sehr einig und wir nehmen eigentlich keine Stücke, das sagte Erika schon, keine Stücke ins Programm, wo wir nicht dahinter stehen.
Ich spreche in Treffpunkt Klassik mit der Geigerin Erika Geldsetzer und dem Pianisten Dirk Mommerz vom Fauré-Quartett. Und jetzt würde ich gerne sprechen über Stichwort Kooperation. Ihr habt viele Projekte gemacht, abseits der normalen Klassikwelt. Mal mit der Big Band vom NDR kooperiert, sogar mal in Clubs gespielt. Was ist das, was man von so Projekten mitnehmen kann?
Ich fange mal mit den Clubs an. Das Lustige war, dass wir ja in den Clubs das klassische Repertoire spielen sollten und mit einem Publikum, was das aber normalerweise nicht gewohnt ist. Und für mich war das wirklich was Besonderes, erstmal zu sehen, wie Leute, die damit normalerweise nicht viel zu tun haben, diese klassische Musik aufnehmen. Und das war was unglaublich Besonderes. Diese Unmittelbarkeit und wie die reagiert haben, hat mir wirklich was gegeben. Weil das Einzige, was vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist nach 30 Jahren, ist, dass man nicht in Routine verfällt. Und das wollen wir nicht. Und mit solchen Auftritten, die wirklich Abwechslung reinbringen, hat uns das auch wieder was Besonderes gegeben. Weil normalerweise spielt man vor einem Publikum, die sich sehr gut auskennen. Das ist auch wunderbar, wenn man die Reaktionen dann mitkriegt. Aber so mal in anderen Orten zu spielen, aber das Repertoire, was wir natürlich am meisten drauf haben, war schon was ganz Besonderes.
Gemeine Frage, aber ist auch mal was gescheitert, was man ausprobiert hat und dann ist es gar nicht so aufgegangen, wie man dachte?
Also es gab Projekte, wo wir skeptisch waren. Ein Beispiel, finde ich, sind die Popsongs. War eine CD, die wir mittlerweile auch schon vor mindestens 15, 16 Jahren bei der Deutschen Grammophon rausgebracht hatten. Der Titel klingt etwas platt und die Idee war damals, dass nicht die bekanntesten Popsongs, aber eine Auswahl von der Bekanntheit nicht ganz bekannte A-Seitenstücke genommen werden und dass die arrangiert werden. Wir hatten damals, ich glaube, 5 oder 6 Arrangeure, die sich darum kümmerten. Und mit denen zusammen haben wir das einstudiert. Und da gab es dann zum Beispiel den Arrangeur, ich kann das ganz offen sagen, weil das ist ja alles gut ausgegangen, ist Thorsten Rasch, ein genialer Komponist. Der legte uns Bearbeitungen vor von zum Beispiel Pet Shop Boys. Und einer der Pet Shop Boys kam tatsächlich zur Aufnahme und sagte selbst, ich erkenne mein eigenes Stück gar nicht wieder.
Also das positiv war oder negativ?
Das war eigentlich positiv, weil dadurch ist was ganz Eigenes entstanden. Und es war nicht eine Kopie oder eine Coverversion etwas, was wahrscheinlich gescheitert wäre. Und für mich persönlich ist diese Pop-CD heute eine unserer interessantesten, weil kreativsten Aufnahmen. Weil man da wirklich etwas ganz Neues gemacht hat, was es bis dahin auch nicht gab. Und wie gesagt, man ging da mit einer Einstellung ran, wo man auch tatsächlich dann das Glück hatte, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wie Sven Helbig, ein Pop-Tonmeister, der leider verstorben ist mittlerweile. Also wir waren neugierig und wir waren risikobereit und am Ende ist das gut aufgegangen.
Ihr seid jetzt schon lange im Geschäft, 30 Jahre. Der Wandel der Musikindustrie und auch des Künstlerseins ist ja irgendwie passiert. Wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, was allein schon die sozialen Medien angeht. Es ist jetzt nicht so, dass ihr alle TikTok-Stars geworden seid. Warum auch? Seid ihr denn froh, dass ihr eure Karriere vor diesen sozialen Medien oder auch diesem kurzlebigen Hype starten konntet?
Gute Frage, weil wir sind ja noch jung. muss man ja sagen. Auch wir haben ja auch tatsächlich früh angefangen. Wir haben gleich im ersten Semester haben wir mit dem Quartettspielen angefangen. Aber nein, ich bin nicht froh, weil ich hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren mehr Lust an Social Media gehabt, wenn es das da schon so gegeben hätte. Und das hätte mich mehr fasziniert, als es mich heute fasziniert. Heute beobachtet man das mehr, als dass man selber zu aktiv wird. Dann kriegt man gesagt, ja, ihr müsst mehr auf Facebook machen oder ihr müsst mehr auf TikTok machen. Und dann gibt es Formate, die tatsächlich für uns auch mittlerweile schon fremd sind. Mhm. Ich finde es insgesamt nicht leicht, dass sich der Markt so auf dieses Medium verlässt. Und leider muss man sagen, dass es dadurch auch eine gewisse Oberflächlichkeit geben kann, was wirklich dann wichtig ist, was man vermitteln soll und was am Ende auf der Bühne ist. Wenn man erstmal auf der Bühne sitzt und das Publikum ist da und das Kammermusikpublikum ist ja noch ein relativ konservatives, auch dadurch finde ich ein sehr zuverlässiges Publikum, was die Auswahl und was die Qualität dann von Konzerten auch beeinflusst und wie es aufgenommen wird. Das ist sozusagen noch etwas, vielleicht eine kleine Insel, auf der wir uns als Kammermusikensemble befinden, die nicht vom Aussterben bedroht ist. Im Gegenteil, es gibt heutzutage unendlich viele junge Streichquartette, die fantastisch spielen. Aber diese teilweise Besessenheit von Musikern, sich zu präsentieren, sich in Szene zu setzen und ohne, dass man irgendeine musikalische Information gibt, die finde ich persönlich etwas absurd, muss ich sagen.
Dann sprechen wir doch jetzt nochmal über Musik und Konzerte. Und zwar das Konzert in Trier am 18.03., also morgen. Was erwartet uns da im Konzert? Ist es ein Jubiläumskonzert? Es gibt Mahler, Brahms und Fauré. Sind das die Herzstücke, die irgendwie gut zusammenfassen, was die DNA des Fauré-Quartetts ist?
Das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Das ist genau das. Das sind ziemlich die Stücke, womit wir am Anfang unserer Karriere auch begonnen haben, die uns auch nie leid werden. Also das ist was, was ich einfach unglaublich erstaunlich finde, dass man selbst nach 30 Jahren mit denselben Stücken immer wieder was Neues entdecken kann. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, was der Dirk vorhin gesagt hat mit den Klavieren. Wir müssen uns als Streicher bei jedem Konzert auf einen neuen Flügel einstellen. Und vielleicht hat das auch was Positives, weil das führt dazu, dass wir eben nicht wie ein Streichquartett im Prinzip jeden Abend den gleichen Klang haben können, sondern wir müssen jedes Mal spontan Sachen ändern. Wenn es ein Flügel ist, der halt nun mal nicht so weit trägt, dann dürfen wir unsere Töne auch nicht so lange halten, weil dann bleiben wir alleine übrig. Wäre ja nicht so schön. Und deswegen sind das absolut die Herzstücke unseres Repertoires. Und Fauré ist unser Namensgeber. Brahms war einer der ersten Stücke, die wir gespielt haben. Und an Mahler hängen wir sehr, weil die Komposition ist nicht fertiggestellt. Das heißt, alles, was drin ist an Dynamik, an Tempo, es steht alles nicht drin. Das heißt, das ist im Prinzip eins unserer Stücke, wo wir unsere eigene Persönlichkeit sehr, sehr viel einbringen mussten, weil einfach nichts drin stand, außer den Noten.
Aber ich finde sehr schön und wichtig, was du sagst, dass die Aufgabe, dass ein Klavier jeden Tag in jedem Konzert unterschiedlich ist, ist ja nicht eine Aufgabe, die nur der Pianist lösen muss tatsächlich. Das ist manchmal vielleicht sogar noch mehr die Herausforderung für die Streicher, die sich darauf ja auch einstellen müssen. Und das garantiert auf der anderen Seite, dass wir tatsächlich jedes Konzert neu klingen, weil wir müssen unseren gesamten Quartettklang anpassen. Und das muss ein Streichquartett nicht, das muss es an die Akustik, ja. Mhm. Und bei uns ist ein Parameter mehr, der aber dadurch auch gewährleistet, dass wir nicht auf ein festgelegtes Klangbild setzen können, was wir einmal einstudiert haben und worauf wir uns verlassen können. Nein, nein, wir müssen die Klänge jedes Mal neu finden, deshalb müssen wir den Klang unabhängig von den Instrumenten erzeugen. Und das ist etwas, was dieses Klavierquartettleben sehr spannend macht.
Also eine gesunde Herausforderung, die einen immer frisch bleiben lässt, musikalisch wahrscheinlich. Also für die nächsten 30 Jahre wird nicht geplant, mit demselben Flügel zu reisen. Was planen Sie für die nächsten 30 Jahre? Ist ein Projekt, was noch irgendwie etwas ist, was noch nicht gemacht wurde von euch?
Das muss man sehen. Wenn wir sehen, das wurde noch nicht gemacht und wir wollen das machen, dann werden wir es machen. Also es gibt immer das Bedürfnis und die Hoffnung, dass Komponisten weiter Klavierquartette schreiben. Da ist auch in den letzten 20 Jahren viel mehr passiert als früher. Und wir werden ja auch oft angesprochen, ob wir das machen wollen. Und es ist ein bisschen ein Unterschied manchmal noch, ob jemand mit einem Klavierquartett kommt, was er uns präsentiert, oder ob man sagt, wir werden gemeinsam etwas
eingebunden sein in den Prozess.
Ist natürlich noch spannender. Aber es gibt natürlich unglaublich viel Repertoire, was noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit ist oder was viel zu wenig gespielt wird. Das sehe ich an unserem eigenen Repertoire. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich ein Quartett von Brahms öfters gebucht wird als ein Quartett von Turina. Und gegen manche Strömungen lohnt es sich absolut auch anzugehen, dass man sagt, ja, es gibt bestimmte Stücke, die so unglaublich toll sind, die wollen wir jetzt viel öfters spielen. Mhm. Dann hatten wir jetzt dieses Jahr gespielt Quartette von Frauen. Und das waren auch für uns Entdeckungen und fürs Publikum sowieso. Und das ist etwas, was, muss man auch fairerweise sagen, das wird fast nie gebucht, weil es die Leute einfach nicht kennen.
Ja.
Und da hat man natürlich in einer solchen Besetzung eigentlich auch die Aufgabe, sich um dieses Repertoire zu kümmern. Es geht nicht darum, Hauptsache sich in Nischen aufzuhalten, weil dann wird mein Leben im Schatten verbringen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das ans Licht zu bringen. Und das Repertoire ist ja dann am Ende doch sehr, sehr groß.
Was ich auch schön finde für die nächsten 30 Jahre, wir machen ja auch viel mit Sängern zusammen. Wir haben zwei schöne Projekte eigentlich mit Annette Dasch, die wir häufiger spielen. Und also wie gesagt, unsere Experimentierfreudigkeit kennt eigentlich keine Grenzen. Ebenso wie das mit den unterschiedlichen Klavieren ist jeden Abend, ist unsere Planung auch viel mit Spontanität und Enthusiasmus gefüllt und nicht so, dass wir jetzt die nächsten 30 Jahre jeden Schritt vorausplanen. Ich glaube, auch das würde auf die Dauer vielleicht zu routiniert werden.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg und freue mich auf noch viele weitere Projekte in den erstmal nächsten 30 Jahren. Erika Geldsetzer und Dirk Mommerz, die Hälfte des Fauré-Quartetts im Gespräch in Treffpunkt Klassik. Das Ensemble feiert sein 30-jähriges Bestehen in Originalbesetzung. Vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute dann für die Zukunft.
Vielen Dank.
Dankeschön, Ihnen auch.